Aus 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20. Als eine schwere Hungersnot im Land ausbrach, suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag doch, dass du meine Schwester bist, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Tatsächlich geschah es, als Abraham nach Ägypten kam, überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihretwegen überhäufte er Abraham mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder und Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselstuten und Kamele. Doch weil der Pharao Abrahams Frau zu sich genommen hatte, schlug Jahwe ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Da ließ der Pharao Abraham zu sich rufen. Was hast du mir da angetan? Warf er ihm vor. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben. Und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau, nimm sie und geh. Dann gab der Pharao seinen Männern Befehl, Abraham und seinen Besitz sicher aus dem Land zu bringen.
Wo wird dein Vertrauen getestet in deinem Alltagsleben? Diese ganzen Zusagen, die wir alle in der Bibel finden, was wir alles erleben dürfen, was wir alles tun sollen, und im Alltag sieht das immer so ganz anders aus. Und so muss das auch Abraham irgendwo gegangen sein in seinem Leben. Und der einzige Ausweg, den er hatte, er wurde Flüchtling. Er hat das Land verlassen und ist in ein anderes Land gegangen, wo er sich erhoffte, dass es besser war. Und das war Ägypten. Dann hat er es mit der Angst zu tun bekommen. Als er seine Frau sieht und ihre Schönheit, und da fange ich schon wieder an, 65 war Sarah ungefähr. Und dann war sie so eine Schönheit. Was für ein Chirurg wird die gehabt haben? Aber sie muss auffallend schön gewesen sein in dem Alter. Also, was sagt mir das? Frauen mit 65 sind auch schön. Und Abraham, ja, es war eine Halblüge oder es war eine Notlüge. Das ist so wie bei uns, so die Halbwahrheit. Wenn wir gefragt werden, bist du Christ? Ja. Ein Christsein ist ja heute nicht mehr so wie zur Zeit, als der Heilige Geist kam, da wusste man genau, ein Christ ist ein Wiedergeborener, der sich zu Jesus Christus bekennt. Und heute ist Christsein, wenn ich mir die Aktionen auf dem Kirchentag anschaue, ist Christsein ja eine Lebensform, aber nicht unbedingt eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ich mache das auch nicht, aber ich habe mir das schon überlegt. Einfach zu sagen, wenn mir einer fragt, nach meinem Stand, zu sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Anstatt zu sagen, ich bin Christ, weil mir Christ in unserem säkulären Leben viel zu uneingegrenzt ist, viel zu weit, viel zu offen. Und wir als wirklich wiedergeborene Christen sollen ja Zeichen setzen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber es ist eine Herausforderung. Oder mache ich es so wie Abraham? Es war ja seine Halbschwester. Sie hatten ja denselben Vater. Er hat ja nur so ein bisschen geschummelt, nicht so ganz. Dann kommen sie dann nach Ägypten und die ganzen Befürchtungen, die Abraham hatte, die treten dann auch ein. Der Pharao bekommt Wind und will sie natürlich haben. Und sie geht zum Pharao. Dann ist meine nächste Frage, ist Gott vertrauenswürdig? Vertraue ich wirklich auf ihn? Oder ist dann meine zweite Hirnhälfte, mein Gehirn, mein Verstand, der mir sagt, wenn ich da hingehe, gibt es Probleme, also gehe ich nicht dahin. Manchen Dingen ist das richtig. Wenn ich an dieses Boot denke, finde ich das schon mutig, sich einem solchen Fahrer anzuvertrauen und da runterzufahren. Der braucht ja nur einen Millimeter falsch zu lenken und dann, ja, fliegt man mit einem Flugzeug heim, wo ein rotes Kreuz drauf ist. Also nicht Swiss Air, das ist wieder was anderes. Wem vertraue ich in meinem Alltag? Und dann kommt das Entscheidende, Gott greift ein. Gott schickt eine Krankheit nicht nur dem Pharao, sondern seinem ganzen Haus. Wir wissen nicht, was für eine Krankheit. Auf jeden Fall gehen dem Pharao alle Lichter, alle Kronleuchter auf und er merkt, hier ist irgendetwas, weil das in der damaligen Mythik, in der damaligen Empfinden, wenn irgendwas passiert, wenn eine Krankheit war, musste das einen Grund haben und dann musste man irgendeinem Götzen opfern, dann musste man irgendjemand befriedigen und was hat sich in letzter Zeit verändert in meinem Leben? Ach, da war diese Frau von diesem komischen Beduinen da. Da hat man sie vielleicht zur Rede gestellt. Dann hat sich herausgestellt, dass sie Abrahams Frau war. Dann hätte ja eigentlich der Pharao das Recht gehabt, Abraham zu töten. Er hatte ihn ja gelingt, er hatte ihn ja ausgenommen, er hatte ihm Geschenke gemacht, er hatte ihn ja hofiert und alles. Aber Gott ist ganz anders. Gott gibt diesem Abraham seine Frau zurück, weil seine Versprechungen noch nicht eingelöst waren, weil sie noch nicht erfüllt waren. Da war noch was. Und deswegen, und das Komische bei der ganzen Sache ist eigentlich für mich, Abraham schweigt. Das ist genau wie bei uns. Wenn es dann richtig dicke kommt, dann schweigen wir. Dann haben wir das Merkel-Syndrom. Dann sitzen wir das erstmal aus. Ja. So ist das in unserem Leben. Er versagt hier kläglich. Aber Gott, der steht fest zu seinem Wort und hält das ein, was er zusagt. Und wir sind ja auch oft so auf uns selbst fokussiert, auf unser Können, auf das, was wir alles tun. Der ist ein Missionar, der ist hochintelligent, der macht anstatt 6 Semester, 5 Semester und er hat nur einen Wunsch, in ein fernöstliches Land zu gehen. Und er geht auch dahin. Er ist talentiert, aber nach einem halben Jahr kommt er zurück, weil es nicht sein Platz war, weil er da nicht hingehörte. Weil Gott ihn da nicht haben wollte. Er wollte ihn an einer Bibelschule in Deutschland haben als Lehrer. Wie oft sind wir irgendwo hingesprungen, wo wir meinten, das wär's jetzt und es war dann unser Verstand und wir dann einfach einsehen mussten, aber Gott ist treu. Er bleibt bei seinen Zusagen und bei seinen Dingen. Und Gott gebraucht den Schwachen, der sich von ihm führen lässt. Ich fand das so wunderbar, wie das vorige Woche Professor Dr. Eckstein formuliert hat. Ein wirklich toller Redner. Also da bin ich eigentlich neidisch. Aber ich muss es nicht sein, weil ich andere Gaben habe. Und er hat gesagt, ich ärgere mich, wenn ich eine Predigt gut ausgearbeitet habe, wenn sie wirklich sitzt, wenn ich nochmal drüber gelesen habe und wenn ich dann einen schlechten Tag habe und anfange zu stottern, mich verspreche, Namen durcheinander werfe und ich denke nachher, wenn ich von der Kanzel gehe, oh, das war eine Katastrophe. Und genau in diesen Momenten kommen Leute auf mich zu und sagen, das ist prima, genau das hat mir geholfen. Genau das war es, wo ich in meiner Schwäche groß bin, wo ich in meiner Schwäche Leute begegne. Das macht das aus. Nicht ich, was ich alles super kann, wenn es alles super läuft, sondern einfach mich gebrauchen lassen, meine Schwachheiten einfach zulassen, dass sie da sind. Ich kann es nicht besser. Ja, du musst es jetzt machen. Ich kann nicht mehr, aber ich will es tun, um deinetwillen. Sollte natürlich wissen, was man tut. Wenn man einen Sprachfehler hat, sollte man nach Möglichkeit nicht predigen. Aber das kann genauso gut eine Wirkung sein im richtigen Moment wie anders. Dann muss ich mir einfach fragen, was für Segnungen sind mir zugesagt? Und die gehen mir nicht in Erfüllung. Wenn ich da so in meinem Leben nachdenke, und wo habe ich dann selbst begonnen, damit es dann endlich mal so wird? Abraham hat ja auch dann die Initiative ergriffen. Der verheißene Sohn war nicht da. Sarah war unfruchtbar. Dann nehme ich mir halt eben die Magd. Aus diesem Ungehorsam ist bis heute das Palästinenser-Problem. Die Palästinenser sind die Nachkommen von Ismael. Krieg, solange diese Erde bestehen wird. Weil ein Mann nicht warten konnte, nicht die Segnungen ausgehalten hat. Aber ich könnte mir es auch vorstellen, 100 Jahre, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt, was soll dann jetzt noch passieren? Ja? Wo bleiben Gottes Segnungen? Wo ist uns ein Erbe versprochen, das nicht da ist? Wie ist das mit diesem Versprechen, was wir uns einmal oder die meisten einmal gegeben haben in der Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten? Und dann kommt der Alltag. Die Macken des anderen werden offenbar. Man muss dann damit leben. Kinder kommen vielleicht, alles verändert sich. Alles wird auf den Kopf gestellt. Dann gehen die Kinder auch noch in die Pubertät. In guten wie in schlechten Zeiten. Der eine erlaubt es, der andere verbietet es. Es gibt Spannungen. Ich möchte das einfach mal so im Vergleich stellen zu meinem Verhältnis zu meinem Herrn. In guten wie in schlechten Zeiten, ja, weil wir ja praktisch sind und praktisch denken, dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann ist man auf einmal wieder alleine. So wie Lebensphasen sind das. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit diesem Verhältnis um? In Lukas 11, Vers 9 steht dafür ein wunderbarer Vers. Hast du das vorbereitet? Super. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist ja so eine Zusage, die wir haben im Neuen Testament. Und dann ist schon ein Loch in der Tür, so oft habe ich geklopft, aber sie geht nicht auf. Geduld haben, Wir haben nicht auf alles ein Recht. Wir haben eigentlich auf nichts ein Recht. Wir haben zwar diese Zusagen, aber wir haben das Recht, nicht sie einzufordern. Es ist Gnade, wenn wir sie geschenkt bekommen. Und der eine bekommt sie und der andere bekommt sie nicht. So einfach ist das bei Gott. Und ihn dafür anklagen und ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dafür haben wir auch kein Recht. Weil er will, dass wir ihm in Schwachheit dienen und nicht in Überheblichkeit und nicht in Größe und nicht durch Glänzen und schon gar nicht durch unsere eigenen Initiativen, weil dann geht's meistens schief. Jakobus 1, Vers 5 lesen wir etwas über Weisheit. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen. Und dann kommt dieser Zusatz, der wieder nicht passt, denn er gibt allen gern. Ja, er gibt gern. Er gibt wirklich gern. Nur wir müssen lernen, dass er uns nicht immer das gibt, was wir uns mit unserem menschlichen Verstand gerne wünschen. Weil er auf der anderen Seite weiß, dass es nicht gut für uns ist. Wenn ich mir etwas wünsche, ich sag's einfach mal, Gesundheit. Wenn ich mir wirklich Gesundheit wünsche, kein Wehwehchen mehr, mir tut nichts mehr weh, kein Knochenknacken, kein Rücken verbogen, nichts mehr. Ich bin kerngesund, ich könnte den Ironman laufen und würde auch noch gewinnen. Was würde dann in meinem Kopf vorgehen? Was für ein Mensch wäre ich dann? Welche Stellung würde ich meinem Herrn gegenüber einnehmen? Vielleicht ist es doch besser, dass ich die Platte im Rücken behalte und meine Spritze jeden Tag nehme, um auf dem Boden zu bleiben. Und auch, dass er mich dadurch verändern kann, meine Einstellung, meinen vielleicht Größenwahn, keine Ahnung. Aber wenn er keine Fehler macht, dann ist das alles richtig. Und ich habe das zu akzeptieren. Und ich darf Danke dafür sagen, dass es so ist. Dann hatte ich ja am Anfang von der ersten Stunde schon mal so einleitend gesagt von Pfingsten, von diesem Heiligen Geist, der in uns wirkt, von diesem ja, Urgeist, den Gott dem ersten Menschen eingehaucht hat, Adam, und der vollkommen war, der gut war und den der Mensch dann einfach weggeschmissen hat, weil er meinte, auf diese Frage sollte Gott gesagt haben, zu antworten. Und das ist das, was bis heute noch bohrt, wo die Menschheit heute noch immer diese Frage, dieselbe Frage, sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich stimmen, diesen Gott in Frage zu stellen, diese Katastrophen, die über uns hereinbrechen, das kann doch nicht Gottes Wille sein, das kann doch Gott nicht zulassen. Eigentlich hätte Gott nach Adam diese ganze Erde zerstören müssen, zusammenknüllen und in den Mülleimer werfen. Versagt. Und deswegen ist es Gnade, dass nicht so viele Tornados über uns wüten, dass nicht so viele Tsunamis gibt, dass es nicht so viele, es könnten eigentlich noch viel mehr sein, verdient hätten wir es. Dass es uns so unheimlich gut geht, ist Gnade. Und dass so wenig passiert, ist Gnade. Nicht, dass etwas passiert, das ist ganz normal. Das ist die Folge der Sünde. Und das kann man auch Leuten erklären, wenn sie sagen, Warum ist das jetzt wieder passiert? Warum so viel Tode? Warum das jetzt wieder? Warum hat da die Erde gewackelt? Aber uns hat er etwas gegeben. Und als ich diesen Vers gefunden habe, da habe ich gedacht, das ist gigantisch. Das ist kaum zu überbieten. Und das ist Epheser 1, 19 und 20. Dieser Heilige Geist, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß diese Kraft ist, die in uns ist, die er in uns hineingepflanzt hat, die in uns Gläubigen wirkt, die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Mach nochmal eins zurück. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Diese Kraft, die unseren Herrn Jesus aus dem Tod geholt hat, ihn zu seiner Rechten hingesetzt hat, die wirkt in uns. Wofür brauche ich da noch ein gerades Rückgrat? Ich habe eine Kraft in mir, seinen Geist, seinen Heiligen Geist, der so gigantisch ist, dass ich mir es überhaupt nicht vorstellen kann. Und den schenkt er uns. Und der will in uns wirken. Und wir wollen nicht. Wir machen immer dagegen. Unsere menschliche Natur ist einfach dagegen. Weil wir groß sein wollen, weil wir glänzen wollen, weil wir schön sein wollen. Aber er will uns schwach haben. Er kann uns nur gebrauchen, wenn wir wirklich unfähig sind. Er kann uns nur gebrauchen, wenn ich es nicht für mich und aus meiner Sicht mache, sondern für ihn. Und einfach nur sage, ich kann's nicht. Es ist eigentlich eine Nummer zu groß. Herr, du musst reden. Du musst das machen. Du musst das wirken. Mein Verstand ist zu klein dafür. Ich kapiere das nicht alles. Und es funktioniert. Erst dann kann er verändern. Und nochmal, was ich immer wieder sage, für alles dankbar sein, so schwer wie das fällt. Weil dankbar sein verändert. Und alles, wo ich anklage, wo ich murre, wo mir etwas nicht gefällt, wo die Kosten zu hoch sind, wo das Geld am 15. vom Monat zu Ende ist, wo das Auto streikt, ja, das ist alles ärgerlich. Aber danke zu sagen, dass ich 15 Jahre ein Auto hatte, was gefahren ist. Jetzt habe ich halt eben keins mehr. Ich sag so, ich habe noch eins, sorry, läuft auch noch. Aber was so alles im Leben kommt. Und am besten ist immer das Beispiel mit unserem Körper. Ich das spaßhaft sage, früher, ja, Erika kennt das, Amboss da unten in der Schmiede, 220 Kilo, dann kam ein Lehrling und dann habe ich den Amboss genommen und habe den hochgehoben und habe ich gesagt, hol mal einen Handfeger und das Ding war wirklich schwer, dann hat er unten drunter gekehrt. Dann habe ich den wieder hingestellt, dann habe ich gesagt, nächsten Freitag hebst du hoch, dann kehr ich. Und dann, oh, sei denn, wenn du böse bist, ich kann auch mit dem Ding werfen, ja. Alles vorbei. Ich bin froh, wenn ich heute einen 5-Kilo-Hammer heben kann und kann auch auf den Amboss hauen, ja. Aber deswegen bin ich jetzt nicht sauer. Ich bin dankbar dafür, dass es damals so war und jetzt ist es nicht mehr. Ist doch wunderbar. Ich muss ihn nicht mehr hochheben. Ich muss auch keinem Lehrling mehr sagen, ich werfe damit. Das ist noch besser. Aber so verändert sich unser Leben. Und wir halten immer fest. Wir wollen immer unser Leben in den Griff kriegen. Das ist blöd. Wenn man am Spiegel vorbeigeht, muss man immer irgendeine Handbewegung machen. Irgendetwas muss man ändern. Ja? Das ist in uns Menschen drin. Das ist typisch. Ja? Wenn wir im Spiegel gucken, gefällt uns irgendwas nicht. Entweder ist die Braue nett oder das Haar oder keine Ahnung. Ja, irgendwas muss man da mal machen. Oder man muss halt eben eine Grundsanierung machen. Das dauert dann ein bisschen länger. Und so ist das in unserem, soll das in unserem Glaubensleben auch sein. Wenn wir in dieses Buch hineingucken, dann sollten wir etwas ändern. Das sollte uns genauso ansprechen wie ein Spiegel. Wenn ich etwas lese hier drin und es fällt mir auf, dann soll ich es korrigieren. Aber ich gehe meistens weiter. Ich denke, das ist für den Nächsten, soll der machen. Nein, es spricht mich an, es ist mein Spiegel. Und ich soll danach leben. Und ich muss einmal mit meinem menschlichen Geist leben. Der wird sich nie ganz auflösen. Der wird immer da sein. Der wird auch immer rebellieren. Der wird auch mal größer und mal kleiner. Aber ich darf auch mit diesem Heiligen Geist leben. Mit dieser Heiligung, die mir erlaubt, ihn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen, dankbar zu sein für Dinge, was mein eigentlich menschlicher Geist für völlig unnormal findet, wenn ich normal bin. Wenn man Leute wirklich fragt, es gibt Leute, ja, die sagen, sie sind zufrieden. Ich glaube ihnen das auch. Aber wenn man wirklich mal bohrt, wenn man dann wirklich mal ehrlich ist, irgendetwas ist, womit sie nicht zufrieden sind. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der wirklich 100% mit allem zufrieden ist. Wenn es die Matratze ist, die durchgelegen ist. Irgendwas ist es. Ja? Also muss man das ändern oder darf man das ändern. Und genauso darf ich auch mein Leben ändern. Ich darf diesen Geist benutzen und er hat diese Macht, die wir eben hier gelesen haben. Diese unvorstellbare Macht. Und die lebt in mir. Und deswegen darf ich stark sein, obwohl ich schwach bin. Deswegen darf ich auch sagen, ich gehöre zu dem, der mich erkauft hat. Ich bin nicht nur Christ. Ich bin wiedergeboren. Und ich bin freigemacht. Aber das kann ich auch nur, wenn es dieser Geist bezeugt. Und das wünsche ich euch für Pfingsten, dass ihr Vertrauen habt. So viel Vertrauen wie diese jungen Leute in diesen Bootsführer. Egal, ob noch ein Millimeter Platz ist, ob das Wasser nur 10 Zentimeter tief ist. Dieser Mann ist diese Strecke schon öfters gefahren. Und Gott kennt unser Leben, der kennt auch unten den Hafen, wo wir hinkommen. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben. Wir können uns in dieses Boot setzen und dürfen damit durch diese ganzen Wellen fahren, auch wenn sie es mal dreht, auch wenn wir nass werden, egal. Einfach vertrauen. Wir kommen ans Ziel, egal wie. Und es wird solche Gebirgsbäche geben, in jedem Leben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich würde gern noch mit uns zum Schluss beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir dich kennen dürfen als unseren Herrn und Heiland. Und dass du unsere Stärke sein willst. Dass wir mit unserem Menschlichen immer perfekt sein wollen, dass wir immer alles tun wollen, damit es gut ist und uns dabei oft selbst im Wege stehen. Lass uns doch auf dein Wort hören, dass du in Schwachheit groß werden willst, dass wir es dir überlassen, deinem Geist, der in uns wirkt, dass wir offen sind für das, wo du uns ansprichst, wo du mit uns sprichst, und dass wir dir vertrauen, egal was passiert, und nicht wie ein Abraham zu Notlügen oder Halblügen greifen, selbst Dinge in die Hand nehmen, die dann unser ganzes Leben verändern und die wir mitschleifen müssen, die wir nicht mehr ablegen können, weil sie einfach passiert sind. Aber auch da bist du treu, da bist du gerecht, da enthältst du uns deine Segnungen nicht. Obwohl wir oft darauf warten und gerne Dinge hätten, die aber vielleicht gar nicht gut für uns sind. Danke, Herr, dass du das alles weißt und dass du uns so unendlich lieb hast und uns trotzdem, trotz unserer ganzen Schwächen, gebrauchen willst. Und wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist, den du in uns wohnen lässt und ja, der Raum in uns nehmen will, obwohl da meistens kein Platz ist. Amen. Ich würde vorschlagen, noch das Lied 418 zu singen. Du sagst Ja.